Hallo, hallo, hallo. Willkommen zum geilsten Podcast der Welt. Heute ist Montag. Irgendein Montag. Es ist warm draußen. Es könnte Sommer sein. Vielleicht ist es auch Herbst. Wer weiß. Genauer gesagt haben wir den 10. März. Das ist eigentlich ein richtig geiler März bisher, muss ich sagen. Schönes Wetter. So, also März voll, delivered. Ne? Ja.
Letzter Tag irgendwie. Angeblich, diese Woche zumindest, ne, sagt der Wetterdienst irgendwie. Ich glaube, morgen bis 10 Grad und dann so ein bisschen. Blub. Ja. Aber ich sag mal so, die kurze Hose war halt schon an.
Gut.
Gut. Ich finde, es fühlt sich nach Sommer an.
Ja, vor allem, also mittags, um die Mittagszeit ist es richtig warm. Also kannst du da draußen locker mit kurzer Hose rumlaufen, selbst ich sogar. Also,
ja. Ja. Ja, wir gehen heute Abend zum Yoga, um so in 2-3 Stündchen. Und ich habe schon überlegt, es ist im Belgischen. Ob ich da mit dem Fahrrad hinradel, ist so eine halbe Stunde. Das Einzige, was mich da ein bisschen von abhält, ist, dass es halt so von bis 9 oder ich glaube 9:30 geht und dann irgendwie dann nach Hause, dann ja, zu ja. spät vielleicht. Andererseits mit dem Auto durch Köln dauert auch 20 Minuten mindestens so okay. an die Ecke mit Parkplatz suchen und so. Deswegen wahrscheinlich wird es das Rad nachher werden.
Sehr cool. Dann hast du ja richtig so eine Doppeltraining-Session. Fahrrad, Yoga, Fahrrad. Sandwich nennt man das.
Sandwich-Training. Das ist eine neue Taktik. Erst macht man Fahrrad-Yoga, Fahrrad und dann isst man ein Sandwich.
Klingt perfekt eigentlich. Solltest du auf jeden Fall so machen. Ja.
Wo wir gerade beim sportlichen Sandwich sind. Habe ich dir erzählt von meinem Doc-Besuch am Freitag schon?
Nee, ne? Noch nicht.
Nee. Genau. Deswegen, ich war jetzt beim Doc und das ist so witzig, weil das ist ja auch der, wo ich bei den Knien, mit den Knien mal war und damals schon im Ringband war. Und das ist ja so ein, das ist so ein alter Leichtathlet und der sieht halt, und der wirkt halt und sieht auch so aus wie so ein, also wie bei Nip-Tuck früher, weißt du, so ein arroganter, gut aussehender, aber auch 50-jähriger sozusagen, in die Jahre kommender Sportler, der halt dann immer so besonders cool sein will. Und so, das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann schon ein bisschen erzählt. Und das war wieder witzig, weil ich kam da rein. Also ich kann irgendwie mit solchen Menschen ganz gut was anfangen. Ich weiß nicht warum, irgendwie finde ich das immer faszinierend, wenn Menschen so sind und gehe dann gerne hin, weil man kann das, glaube ich, auch ganz doof finden und dann will man auf gar keinen Fall da hingehen. Und dann habe ich mich da so ins Räumchen gesetzt und die haben ja immer so noch heißt das Arzthelferin? Ja, Arzthelferin dabei. Und die war schon so, um das Protokoll so aufzunehmen, sie waren aber lange nicht mehr hier, ist es immer noch das Knie? Dann war ich so, nee, ist nicht das Knie, ist diesmal irgendwie vom Klettern hier so ein bisschen die Hand. Ich glaube, Dupuytren habe ich irgendwie auf eurer Website gesehen, also weil ich wollte schon so ein bisschen lenken und gleichzeitig auch nicht zeigen, ich habe das irgendwie gegoogelt, sondern es ist auf eurer Website. Ihr habt das gesagt, das ist quasi, deswegen bin ich hier. Und dann, genau, dann meinte sie, ja, okay, dann hole ich meinen Doc. Und dann kam er so rein und war dann wieder so, was machst du denn hier? Und dann meinte ich so, ja, hier, die Hand klettern, mal sehen, mal dies, das. Ja, tut es denn weh? Ich so, nee, nur wenn man drauf drückt, so, aber es bewegt, oder meinte so, mach mal so, also die Hand mal schließen, so komplett. Und dann meinte so, ja, geht. Dann, warum bist du hier? Geh. Ich war so, aber ich wollte doch nur gucken, ob das okay ist. Und dann war ich so, ja, alles cool. Wenn der Finger gerade und krumm ist quasi, also wenn du den biegen kannst und alles gut ist, dann brauchst du nicht hier sein, kein Problem. Und wenn der Finger krumm wird irgendwann, weil theoretisch, also er meinte, es könnte eine beginnende Dupuytren sein. Und das bedeutet sozusagen, dass diese Sehne hier, die so ein bisschen dick ist, den Finger immer so ein bisschen krümmer zieht. Und das ist wie so Krallenfinger quasi irgendwann.
Ne? Ja, ja.
Und dann meinte er, ja, wenn der Finger krumm wird, mache ich nie wieder gerade. Ganz einfach. So, also weil dann machst du quasi, schabst du es an der Sehne irgendwie weg und dann wird die wieder gerade. So. Und dann war ich so, ja gut, jetzt war ich eine Minute hier drin. Jetzt nutze ich die Zeit auch. Hab mir vorher aufgeschrieben, weil ich, das ist so wie wenn man, ich hatte es früher auch gehabt im Ref, so wenn ich bei Lars im Büro war, dann war ich immer so, ich vergesse alles, was ich sagen will und dann schreibe ich danach so eine lange E-Mail, habe ich ja schon mal erzählt, ne?
Ja, ja, ja.
Und, das war ich so, ich habe mir das vorher extra aufgeschrieben, weil ich auch so seit einem Jahr so ein bisschen, habe ich hier vielleicht auch schon mal erzählt, das Gefühl von entzündeten Adduktoren habe sozusagen oder also quasi innenliegend, ich weiß nicht, ob es Adduk oder Abduk ist, weiß ich nicht genau, die innenliegenden oberer Oberschenkel sozusagen, die fühlen sich entzündet an. Seit einem Jahr, wenn ich so hier so klassische Schmetterlingssitzdehnung und so Kram mache, oder wenn ich mal im Schneidersitz sitze oder das Bein so überlege, brennen die immer so ein bisschen. Das ist, wenn man warm ist und so, spürt man das gar nicht mehr so richtig. Also beim Klettern und beim Lächeligen und so merke ich es kaum.
Ja, ja.
Aber dann dachte ich, ja gut, fragst du halt mal nach, weil es schon ein bisschen nervig ist, dass immer, wenn du dehnst, das irgendwie brennt. Dann meinte er so, ja. Und dann hat er mich so gequält. Der hat dann da drin rumgedrückt, so da quasi, ja, oben am Oberschenkel. Und hat quasi mein Schambein gesucht. Und dann meinte er, tut das denn hier weh? Und dann war ich so, es tut sowas von weh. Und dann meinte, ah, das sollte aber nicht so sein. Und dann drückt er auf der anderen Seite das auch. Und dann drückt er noch von oben und dann drückt er von allen Seiten. Und ich habe das noch eine Stunde gespürt, wie diese Finger da reingepiekst haben. Und dann meinte, ah ja, das sollte eigentlich nicht so sein. Das könnte, also wenn wir sicher gehen wollen, müssen wir ein MRT machen. Haben wir aber beide gesagt, ja, lohnt sich jetzt nicht, glaube ich, dafür, ja, okay. Weil dafür ist es halb so wild. Aber könnte halt eine leichte Schambeinentzündung quasi sein, was so eine klassische Fußballerverletzung auch irgendwie ist, wo so Fußballer dann so 8 Wochen mit ausfallen, weil, nicht weil es so super schlimm ist, sondern weil es einfach nicht weggeht. Weil er meinte, die haben das irgendwie bei Mario Götze und so, haben die das da in der Klinik auch gemacht und meinten so, ja, wir haben gespritzt, wir haben so Stoßwellentherapie gemacht, wir haben das alles gemacht, das Einzige, was geholfen hat, so ist dann wieder dieser Typ quasi, ja, 8 Wochen PlayStation und nicht bewegen sozusagen, ja, hat dann geholfen nachher, wo ich sagte. Ja, können wir mir das verschreiben, theoretisch? Und dann dachte ich, ja gut, das heißt einfach so die Extremen quasi vermeiden.
Ja, ja.
Und dann geht das schon irgendwann wieder weg. Und das war dann dann waren es immerhin 4 Minuten, die es sich gelohnt hat, da eine halbe Stunde hinzufahren und dann eine halbe Stunde wieder zurückzufahren.
Aber hast du nicht noch mehr auf der Liste oder waren das die?
Das waren zum Glück die einzigen Wehwehchen quasi. Und auch die haben sich ja im Rahmen gehalten. Und es war für mich, das Problem ist, das ist wie, was wir auch schon vor in Tape 110 mal gesagt haben oder so, wenn man so zum Mechaniker geht, zur Autowerkstatt, dass man immer so denkt so, ja, aber du sagst zu mir, warum bist du hier? Ja, wenn ich in einem halben Jahr komme, sagst du mir, warum bist du nicht früher gekommen im Zweifel? Das ist halt irgendwie so dumm und du kannst es einfach nicht abschätzen.
Ja, ja,
und deswegen freue ich mich, wenn, ich habe jetzt von der DBV nochmal so einen Brief bekommen, dass die irgendwie die Versicherung selbst so einen 24-Stunden Online-Arzt irgendwie anbietet, weil ich denke mir, ich will ja niemandes Zeit verschwenden auch. Es wird ja total reichen, wenn ich das mal so in die Kamera halte, sage, hier, Finger geht aber voll. Und dann sagt er, ja, kein Problem, wenn es schlimmer wird, geht zum Doc. Aber dann habe ich wenigstens die Meinung von dem Doc, auch wenn wir schon oft über Expertenmeinungen so diskutiert haben, ob das jetzt wie sinnvoll das immer so ist, ne? Aber ich finde, gerade beim Doc bin ich irgendwie froh, wenn, auch wenn das natürlich nicht unbedingt was heißen muss, aber immerhin eine Autorität, die mir sagt, mach halt weiter. Und
ja, klar.
Wenn er mir nicht das sagen würde, was ich hören will, dann würde ich wahrscheinlich zum nächsten Doc laufen, aber das ist ja auch okay.
Das lange ist am Ende heißt, 8 Wochen PlayStation-Therapie ist okay.
Das wäre okay, ja.
Aber gerade so mit der Hand, das kannst du ja auch von Weitem einfach sehen, ob da irgendwie was knickt oder nicht. Der andere Test wäre ein bisschen schwierig über Kamera. Ja.
Das ist korrekt, das ist korrekt.
Drücken Sie jetzt da mal, okay, mache ich.
Aua. Ja, aber ne, bei mehreren Kleinigkeiten, weil das war da auch in diesem Schreiben von der DBV, dachte ich wirklich mal, das ist ganz cool, weil da drin stand, ja, auch hier so Krankschreibungen und all diesen Kram, also dieser unnötige Arzttermin, wo du weißt, der Doc sagt dir halt, ja, du hast halt eine Grippe oder hast halt eine Erkältung, bleib halt 3 Tage zu Hause, damit du keinen ansteckst und damit du irgendwie wieder arbeiten, fit bist irgendwie, aber blockier doch kein Wartezimmer und steck doch keine Leute im Wartezimmer an und nerv Ärzte so ungefähr.
Ja,
Das finde ich, glaube ich, ganz cool, wenn das sich noch mehr durchsetzt. Also bei so Dr. Lip und so gibt es das ja mittlerweile schon so, auch bei manchen Hausärzten, bei unserem auch. Ja, da musst du trotzdem irgendwie zwischen 11 und 12 Uhr in dieser einen Stunde dann irgendwie da reincallen und denkst du dir auch wieder, ist irgendwie.
Ja,
keine Ahnung. Aber mal gucken. Ich glaube, es geht wahrscheinlich dann mehr in diese Richtung, könnte ich mir vorstellen.
Ja, gibt ja auch Sinn in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, das Problem ist halt nur, dass es halt auch ausgenutzt werden kann, aber ich denke mal, das sind so alles lösbare Dinge. So.
Ja, ich glaube, das ist so, es wird ja jetzt auch schon irgendwie ausgenutzt, so mit diesen Online-Krankschreibungen. Ich weiß gar nicht, ob die Leute überhaupt Doc für sehen müssen oder ob es einfach nur, gibst es so per Chatbot an, weil, I don't know. Du musst, glaube ich, dann bei gewissen Dingen einfach auf dann die Docs, die Ärzte halt irgendwie, also in dem Fall ist ja dann irgendein Arzt von der Versicherung sozusagen. Das heißt, die müssen dem irgendwie das Vertrauen aussprechen, dass der halt irgendwie keinen Bullshit macht und so. Und klar kannst du irgendwie überall Quatschköpfe haben, ne? Wie bei der Werkstatt, ne? Weiß ich, ob die Querlenker, die letztens repariert werden müssen, ob die nicht erst lose geschraubt haben sozusagen in der Werkstatt. Also theoretisch, also, ne? Wenn du,
das
ist halt immer dann dieses, will man ja nicht unterstellen irgendwie.
You never know.
Ja, aber da fällt mir gerade noch ein, ich wollte eigentlich das auch mal bei ChatGPT eingeben. so nach dem neuen Deep Research kam und so weiter, ob der mir da, was der mir so für eine coole Diagnose stellt. Habe ich vergessen, ehrlicherweise, habe ich noch nicht gemacht.
Ah.
Aber muss ich mal noch machen. Und deswegen, ich habe noch den kleinen Nachtrag mitgebracht, um so überzuleiten zu dem kurzen KI-Kapitel vielleicht. Ich habe jetzt das mal ausprobiert, was ich dir erzählt habe in der Sprachnachricht mit VBA und PowerPoint.
Ja, ja.
Also letztes Mal hab ich ja erzählt, so dass dieses Dilemma mit, ich kann keine PowerPoint-Datei erstellen. Und dann hat mir ein Kollege geschrieben, so, ey, ich habe das mal ausprobiert und hab ChatGPT einfach gesagt, gib mal VBA-Code aus. Und also Code, weiß nicht, ob das vor Code nennt, aber ja, theoretisch wahrscheinlich schon. Und dann, ganz einfach gesagt, ist es das, womit man quasi so in Excel rumprogrammieren kann. Wenn Leute sagen, man programmiert in Excel, dann ist das wahrscheinlich mit VBA, ist das richtig?
Ja. Ja.
So, ne? Und das gibt's wohl auch bei PowerPoint, dieses Fenster. Und das habe ich heute, ich habe mich wie ein harter Hacker gefühlt, habe dann eben unter diesem Verlauf des letzten, dieser letzten Konversation einfach drunter geschrieben, hey, ich habe einen Tipp für dich, mach's mal mit VBA, gib mir das doch einfach aus, so, wenn du es anders nicht hinkriegst. Und ich sag, oh ja, das kann ich machen, kein Problem. Und dann hat er mir da so Codezeilen geschrieben, dann habe ich das kopiert. Ja. Dann musste ich erstmal die KI fragen, wo ich das bei PowerPoint quasi eingeben kann. Habe ich Copilot gefragt, Copilot völlig versagt.
Oh.
Also im eigenen Programm hat er mir nicht ordentlich erklären können, wo ich das machen kann, weil es, glaube ich, so veraltet war. Der hat mir gesagt, du musst Entwickler-Tools anschalten.
Ja, ja.
Aber Entwickler-Tools gibt es gar nicht mehr, zumindest in dieser Version. Deswegen, du musst dann irgendwie über Makros und dann irgendwie so VBA-Makro-Editor oder sowas irgendwie. Und dann dachte ich, was öffnet sich da für eine Welt? Hast du diesen VBA-Editor schon mal gesehen?
Ja, ja.
Das sieht einfach aus wie so Windows 95, so eine Box irgendwie. Du hast so ganz viele Icons. Ich habe mir, ja, wo gebe ich jetzt hier was ein? Dann habe ich einfach mal rumgespielt, irgendwas Neues in New Schedule erstellt oder so. Also keine Ahnung. Und dann habe ich das da reinkopiert, habe auf Play gedrückt, wie so bei so einem VLC-Player.
Ja,
hatte
ja.
Das so gemacht. Und es war die Folien perfekt da drin. Was er nicht gut gekriegt hat, war Doppelpunkte quasi. Also der hat immer so nach dem Motto, er hat es einfach eingefügt und dann hat das PowerPoint-Programm selbst diesen Anfangspunkt gemacht, aber er hat auch einen Anfangspunkt in die Präsentation programmiert sozusagen.
Mhm.
Aber wenn man dann drüber geht mit diesem Design-Tool, das mittlerweile PowerPoint hat, wo das einfach die Folien einfach nice und schön macht.
Ja,
das heißt,
da
habe ich alle Folien einfach einmal angeklickt, das coolste Design irgendwie ausgewählt und dann hat man wirklich innerhalb von, also wenn man es jetzt weiß, innerhalb von 3-4 Minuten eine absolut solide Präsentation. Fand ich ganz krass.
Voll gut, ja. Richtig nice. Ja, und das sind noch so diese kleinen Schrittchen da hinten, ne? Wenn das jetzt noch ein bisschen smoother wäre, wäre es noch cooler, aber jetzt, wo du es weißt. Ja.
Genau, also dann wäre die Frage, ne, wozu brauchst du dieses VBA noch? Warum kannst du nicht sagen, erstell mir das und dann macht das die automatisch im Hintergrund einfach, ohne mir Idioten sozusagen aufzubürden, da irgendwie auf einmal da irgendwelche Sachen zu klicken, von denen er keine Ahnung hat. Ja.
True that. Aber cool, dass es geklappt hat. Mega nice.
Fand ich witzig, das hat Spaß gemacht. Und letzte Sache noch von heute aus der Klausuraufsicht. Da habe ich ein bisschen mit ChatGPT rumgespielt und mir war das vorher nicht klar, auf einmal stand da Sora. Und dann dachte ich so, warte mal, Sora, das war doch das, wo damals, oder vor, sagen wir mal, 6 Monaten ungefähr, würde ich sagen, so diese ersten Video-AI-generated mit dieser coolen Frau, glaube ich, war das in Japan, in Tokio oder so, mit
der
Spiegelung und so, dann irgendwie rauskam und erstmal die ganzen Köpfe weggeflogen sind, dann ist wieder alles eingeschlafen und dann war wieder so, ja, okay. Und jetzt ist es irgendwie da und das ist irgendwie ganz, kennst du das? Also hast du schon damit so ein bisschen
Ich habe noch nicht damit rumgespielt, ich habe nur gesehen, dass es da ist. Ich habe es damals, als es angekündigt wurde, mir so ein bisschen angeguckt, halt über die Demos.
Ja. Aber so vom Umgang ist so, du klickst quasi drauf, dann musst du erstmal nochmal quasi wie einen neuen Account erstellen, so. Aber du erstellst ihn nicht, also du musst dich quasi mit deinen Sachen nochmal einloggen, also es geht in ein neues Fenster, ist quasi nicht in ChatGPT selbst, dann ist die Seite Sora. Und dann brauchst du auch einen Benutzernamen, wahrscheinlich für die Galerie, weil alles, was du, glaube ich, erstellst, ist auch gleichzeitig online verfügbar für alle so ein bisschen.
Okay.
Ist nicht so, dass du es privat hast. Und dann hast du irgendwie Tokens und kannst quasi einstellen von, also mit der normalen Plus-Version sozusagen, für 20 Euro kannst du dann bis zu 760p Videos erstellen, bis zu 10 Sekunden lang. Kannst dir 1 bis 4 Varianten anzeigen lassen. Genau, und danach werden quasi deine Credits berechnet und hast irgendwie, keine Ahnung, sagen wir, du hast 100 Credits oder sagen wir 1000 Credits, glaube ich, und wenn du jetzt so 750p, 2 Videos, 5 Sekunden, kostet so 50 Punkte. Das heißt, du kannst schon ein bisschen rumspielen. So, du kannst schon ein bisschen auf jeden Fall rumspielen. Und die Ergebnisse sind interessant, könnte man sagen. Weil ich wollte erst so Kara, ich dachte so, schicke ich Kara kurz ein Video von so uns beiden, wie wir heute Abend Yoga machen, weil wir zum Yoga uns abgeredet haben. Und dann habe ich erstmal gesagt, so einfach two persons, so irgendwie man, a woman doing Yoga in the evening, bla. So, und dann, das sah schon cool aus. Also es war halt dann einfach so wie so ein klassisches Werbevideo auf irgendeiner Website, aber ein bisschen zu, also nicht zu perfekt, aber halt ja zu Yoga-mäßig, zu Standard, irgendwie zu, zu Stockfotomäßig. Dann habe ich gedacht, okay, pass auf, dann kann ich ein Video, ein Foto von uns beiden hochladen und sagen, nimm einfach mal die Gesichter, mach das mal mit den beiden. Hat er nicht hingekriegt, hat dann quasi ich habe es vom Wandern geschickt, dann hat er quasi diesen Wanderhintergrund einfach gemacht und hat einfach daraus ein Video gemacht. Der hat quasi den ersten Prompt einfach ignoriert und hat einfach gesagt, ja, dann mache ich jetzt da irgendwie eine Animation draus. Und das war spooky, das habe ich dir auch geschickt. Das ist so dieses klassische Uncanny Valley, so ein bisschen so, warum gucke ich so komisch und warum grinst Kara wie ein Alligator und so. Warum hat sie so gute Zähne?
Ja, vor allem war es überdimensioniert auch, ne? So von den Zähnen her, so auf einmal, also das ist ein Foto gehabt, wo man keine Zähne gesehen hat und auf einmal hat er das so animiert, dass man plötzlich lacht und auf einmal siehst du Zähne weg, so, oh, das passt irgendwie nicht zusammen.
Ja, weil da hat man gemerkt, Hintergrund macht der mega gut, weil der dann so rumgezoomt ist auch und so, und du hast gemerkt, boah, krass, den Hintergrund hat der voll gut weiter generated sozusagen, das fällt gar nicht so richtig auf. Aber bei so echten Menschen in KI-Video umarbeiten, da habe ich gemerkt, das hat noch nicht so richtig gut funktioniert, weil da siehst du auch diese Top-Ergebnisse, kannst du dir irgendwie anzeigen lassen, so wie bei Dali auf dem Discord damals.
Ja, ja.
Die sehen einfach mega cool aus, also super coole Sachen, das ist einfach wie Kunst. Aber ich glaube halt noch, außer jetzt in der Werbebranche vielleicht, wenig echter Nutzen sozusagen. Also es ist noch zu weird, um irgendwie zu sagen, hier, ich habe ein Geburtstagsvideo für dich gebaut und dafür sieht es noch zu strange aus. So, um das irgendwie in der Familie zu verschicken quasi, man damit machen könnte. Aber ich glaube, wenn du so ein Stock-Video brauchst für, ich mache mir mit der KI irgendwie eine Website und will oben so ein Slide laufen lassen mit so einem Video von Leuten, die irgendwie dann so rumtouren, aber nicht jetzt echt, sondern lass sie erstellen. Ich glaube, dafür ist es total gut, gerade um so, wie heißt das bei dir in der Branche, wenn man so ein, ist das ein Mockup? Nee, also wie ist das?
Was meinst du genau?
Also, ich will dem Kunden was präsentieren, wie es nachher aussehen könnte, sozusagen.
So einfach in Richtung Mockup, so nach dem, was hier so die Richtung, einfach so.
Genau, so hier sind doch die Buttons dahin, da könnte ein Video laufen, das sieht irgendwie cool aus und so. Und das kann man nachher aber immer noch anders machen. Ich glaube, dafür ist es total cool, um Leuten so Sachen zu visualisieren und zu zeigen, wie was sein könnte und so.
Voll cool. Er muss auch, da glaube ich, bedenken, das Ding ist ja auch alt gefühlt. Also, ich weiß nicht, ob die im Hintergrund noch dran geschraubt haben, aber jetzt, wenn man davon ausgeht, das ist mehr oder weniger die Version, die von halbem Jahr, von einem Jahr angekündigt wurde, dann ist es auch verhältnismäßig jetzt mittlerweile alt. Und da ist die Frage, kommt jetzt wenigstens nochmal was Neueres? Ich habe irgendwie ganz viele Videos gesehen von irgendwelchen chinesischen Video-Generator-Tools. Die waren natürlich dann auch teilweise halt wirklich witzig, weil du das so, also Szenen gehabt, wo so Leute geturnt haben. Und dann so bei so einem Flickflack oder so hast du gemerkt, so, da kommt einfach mal noch ein drittes Bein und irgendwie passt der ganze Körperaufbau nicht zusammen und im Video selbst flickert das dann rum und auf einmal hast du noch irgendwie einen Arm, der dazukommt oder auf einmal verschwindet. Aber auch das, ähnlich wie bei Bildern, da halbes Jahr später hast du es plötzlich gelöst und denkst du so, okay, das ist jetzt plötzlich krass. Auch dann stellt sich die Frage, was macht man damit?
Genau, der Use Case bleibt für mich weiterhin so ein bisschen im Unklaren, außer für das, was gerade, selbst wenn die Bilder gut sind.
Ja.
Geburtstagsjokes, okay, aber das kann ja nicht alles sein.
Du brauchst schon irgendeinen kommerziellen irgendwie Nutzen davon. Also im Sinne von, du hast irgendeine Anwendung, wo du sagst, dass, also du bist irgendwie jobbezogen, irgendwas, also im Privaten finde ich super schwierig. Und ne, dann sagst du Geburtstagsjoke, Punkt, 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 was kommt da noch? Also irgendwie fehlt mir die Fantasie dafür so ein bisschen.
Das ist so wie, keine Ahnung, die Photoshop-Lizenz zu haben für einmal im Jahr einen Geburtstagsgutschein zu basteln oder so.
Ja.
Das macht da nicht so viel Sinn.
Aber man kann sagen, ey, ich habe eine Photoshop-Lizenz, was braucht ihr? Und dann sitzt man da voll verzweifelt, kriegt gar nichts.
Was braucht ihr? Ich kann gar nichts.
Aber jetzt kannst du wenigstens fragen, hey, leite mich an, sag mir, was ich klicken muss.
Das stimmt. Ja, genau.
Sweet, sweet.
Das ist so ein bisschen aus dem KI-Bereich. Ich habe noch eine Frage für dich vorbereitet.
Oh oh.
Also, die kommt von einer Schülerin von mir, aber ging quasi in den Raum, nicht an dich, keine Sorge. Es ging so ein bisschen darum, weil wir gerade irgendwie das kindliche Spiel machen, so. Der, also, ein Theoretiker, der so ein bisschen beschreibt, wie Kinder durch Spielen quasi lernen und wie Bildung quasi funktioniert im Kita-Alter und so weiter. Und dann ging es so ein bisschen darum, das kam von den Schülern witzigerweise oder von den Schülerinnen, die dann so meinten, ja, warum spielen wir eigentlich nicht mehr? Warum spielen eigentlich Erwachsene nicht? Herr Pelzer, spielen Sie eigentlich noch? Und dann war ich so, hä? Seid ihr doof? Wir machen am Anfang von jeder Stunde irgend so einen Energizer, wo wir 10 Minuten irgendeinen Blödsinn machen, über den Schulhof laufen oder irgendwie Geogesser spielen oder keine Ahnung was, damit ihr irgendwie hier fit seid. Klar spielen wir noch, aber es war für die irgendwie in ihrer jetzt Vor-Abiturphase war das irgendwie spannend, scheinbar so ein bisschen fremd, so nach dem Motto, ja, man spielt ja jetzt nicht mehr. Und da dachte ich, spielst du noch? Weil ich glaube, man definiert es auch immer anders. Also ich glaube, jeder definiert es ein bisschen auch für sich selbst. Also ich kann dir auch gleich erzählen, wie ich das für mich sehe, aber
ich würde sagen, ja, die ganze Zeit. Das ganze Leben ist ein Spiel. Nee, aber ich, also so erzählt das, musste ich erstmal an so an typische, weiß nicht, Spielsituation denken, weiß nicht, irgendwie nachmittags nach der Schule irgendwie auf der Straße irgendwie doch so, keine Ahnung, Verstecken, Fangen gespielt oder irgendwelche, weiß nicht, so rollenspielmäßig, so nach dem Motto, wir spielen jetzt im Sandkasten, weiß nicht, Koch oder so, ich backe jetzt einen Kuchen, ich bin jetzt Bäcker, so in die Richtung. Und das irgendwie natürlich nicht so richtig. Also das weniger, aber auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass schon, also jedenfalls in meinem Leben, dass so dieser Grundgedanke trotzdem immer noch da ist in vielen Situationen, wo es gar nicht so sehr darum geht, mit jemand anderem irgendwie sowas zu simulieren und zu sagen, hey, ich bin jetzt der Pizzabäcker und ich mache jetzt eine Sandpizza oder weiß ich auch, sondern es einfach eher so mit sich selbst irgendwie stattfindet, fast schon so Simulationen von bestimmten Situationen, in denen man sich in Zukunft vielleicht mal sieht oder wie auch immer. Und daher würde ich sagen, es findet eine abgewandelte Version statt. Und was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass es halt eben nicht mehr mit anderen stattfindet, weil es irgendwie nicht so ein Ding. Also in manchem Kontext schon. Ich glaube sogar manchmal im Arbeitsbezug sagt man schon, hey, können wir kurz mal was durchspielen? So. Oder kurz, ne, so einfach mal Szenarien irgendwie durchgeht. Keine Ahnung, bevor man mit dem Kunden spricht, spricht mal eben nochmal was durch. So. Und es erinnert daran. Und in der Wortwahl hast du es ja auch. Lass uns was durchspielen. So. Aber es ist halt nicht mehr dieses, es ist nicht mehr zweckunbezogen, also man hat einen Zweckbezug in irgendeiner Form. Es ist nicht mehr dieses kindliche so, okay, wir machen jetzt einfach, wir haben einen Sandkasten, was macht man im Sandkasten? Wir machen das Beste draus, macht einen Sandkastentorte, keine Ahnung. Und dieses komplett, fast schon, wie soll ich sagen, in dem Moment opportunistische, einfach nur, ich hab Bock, mit dem Sand zu spielen, Spiel hast du halt eher weniger, sonst ist eher immer mit dem Hintergedanken. Und das ist, glaube ich, der Unterschied für mich mit Kindheit versus Erwachsensein ist, naja, man macht es halt nicht einfach mehr so random, sondern eher mit, wie nützt es mir vielleicht oder wie kann ich es, oder wann brauche ich es vielleicht auch?
Ja, ich glaube, es ist auch so ein, also klar, natürlich ist es eine Definitionsfrage, aber für mich und so auch so, wie ich das jetzt so in dieser Theorie so ein bisschen verstanden habe, so wie es bei Kinder bezogen ist, würde ich genau wie du sagen, klares Ja. Ich finde das, was du abgedeckt hast, total logisch und total klar, weil das unterstellt ja eben den Kindern auch, also diese Theorie, das stellt den Kindern quasi auch so ein bisschen wie so Montessori-mäßig, das hat auch einen Zweck für die. Das ist gar nicht so zweckungebunden, sondern der Zweck ist halt deren Entwicklung sozusagen. Durch dieses Sandkastenspielen, ne, treiben die irgendwie ihre Entwicklung voran, das Soziale und keine Ahnung was. Also deswegen, dann kannst du schon wieder fast alles so irgendwie Spiel nennen so ein bisschen. Aber auch selbst dieses ganz zweckungebundene, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber für mich würde auch so ein bisschen dazugehören, keine Ahnung, wenn ich jetzt nachher mit dem Fahrrad dahin fahre, dass ich dann mal 2-3 Mal so dumm Slalom und irgendwas rumfahre ohne irgendeinen Grund, weil ich einfach denke, ja, ich habe jetzt Bock, mal irgendwie um diese 2 Pfosten zu fahren oder mal freihändig zu fahren oder im Bad, wenn mir irgendwas runterfällt, hebe ich das mit dem Fuß auf und versuche es irgendwie mir so hoch zu kicken und das aufzufangen und so.
Ja,
das sind ja Sachen, die sind natürlich super unnötig, aber also bringen ja niemandem was. Im Zweifel muss ich mich 3-mal bücken oder so. Aber ich finde, das ist für mich noch total viel so Spiele im Alltag irgendwie gibt. Alleine, ne, stell dir vor, so die Kletterhallen, so hätten wir früher so Kletterhallen gehabt, wo man einfach große Matten hat und Blödsinn hat. Jedes Mal, wenn wir klettern sind, mache ich irgendeinen Blödsinn, so werf mich da mal drauf oder keine Ahnung, ja, und werf Chiara darauf oder so. Also irgendein Quatsch. Und genauso, wenn wir jetzt, was wir heute nach dem Podcast vereinbaren werden, mal wieder klettern gehen werden, ja, ich glaube, dass der Kontext da ganz viel irgendwie zu auch macht, so, weil auch wenn du jetzt gerade nicht als erstes drauf gekommen bist, bin ich mir sicher, dass wenn du jetzt in so einer Halle wieder bist, dann kommt da wieder ganz viel auch dieses quasi ungebundenen Spiels, weil man könnte natürlich jetzt so als verklärter Pseudo-Erwachsener könnte man auch so sagen, ja, nee, dann sieht man da mehr so den Sinn des Muskelaufbaus und der Gesundheit so mit drin. Aber ich glaube, das verklärt man, oder das erklärt man vielleicht dann eher im Nachhinein so. Ich glaube, in dem Moment kann das schon noch ungebunden und zwecklos irgendwie so ein bisschen sein, würde ich jetzt sagen.
Ich meine, nimmt allein die ganzen Videos von auf Social Media, wo Leute irgendwelche Riesensteine in irgendeinen Fluss werfen und sagen, voll geil. Ja, also ich glaube, es ist so einfach, die Hemmschwelle ist vielleicht einfach höher. Aber wie du sagst, wenn niemand guckt, gefühlt, oder wenn man einfach, wenn es okay ist, so, wenn man darf, in Anführungszeichen, dann macht man auch viel Blödsinn, der total an Spiel und an kindliches Spiel wahrscheinlich erinnert. Ich glaube auch sogar manchmal so, wenn du läufst, so, dann fängst du, also manchmal ist es in meinem Kopf so, dass ich versuche einfach bestimmte Schritte auf bestimmte Steine zu machen. So.
Ja.
Oder man balanciert irgendwo einfach so randommäßig und so auf so einer Linie, wo es einfach keinen Sinn ergibt und sagt, Bodenslava. Also, es findet schon auch statt, aber ich glaube halt, sonst halt in vielen Kontexten halt auch einfach gehemmt, das da einfach so auszuleben. Oder man denkt sich so, ja, wäre jetzt irgendwie witzig, aber come on. Es ist nicht angebracht oder so, keine Ahnung.
Ja, genau. Das wäre dann eben ja so, darum geht es dann quasi in dieser Unterrichtseinheit, so ein bisschen auch in dieser Theorie, so ist dieser klassische Satz dann mit so, macht die Gesellschaft die Neugier und den Spieltrieb der Kinder kaputt sozusagen, ne? Und ist das ein Problem oder eben nicht? Also ist es quasi ein ganz normaler, du wirst halt Erwachsenenprozess, oder müssten wir im Prinzip Gesellschaft in einem bis zu einem gewissen Alter sozusagen noch so umstrukturieren, dass dieses Spielerische mehr Einzug erhält, was man ja gerade auch so ein bisschen sieht im Bildungskontext mit Gamification oder auch in Ausbildungskontexten, wo man sagt, naja, irgendwie so Sachen, die Spielen zugrunde liegen, so eine Art Incentivierung am Ende und eine Motivation dahin, das ist schon irgendwie was wert, anstatt einfach nur zu sagen, hier, lern diese 20 Vokabeln, damit du in 10 Jahren mal Französisch kannst. Ah ja, das kann ich absehen. Oh, danke, jetzt werde ich trockene Vokabeln lernen. Na klar, weil ich clever bin. Dass man dieses Spielerische vielleicht da noch mehr, also, ne, und Spielerische da, wie gesagt, definiert, je nachdem, wie man das möchte, sozusagen. Weil das hätte ja dann schon einen Zweck, sozusagen. Also es wäre nicht zweckungebundenes Spiel, aber du würdest quasi dieses Subjektorientierte behalten, dieses, was macht denn dir Freude? Warum willst du das jetzt machen? Was ist deine Motivation? Was ist der Grund für dich, das jetzt zu spielen im Zweifel? Und wie können wir dich dabei Laune halten, damit du am Ende dein Ziel erreichst? So. Und das finde ich immer irgendwie ganz, ganz interessant, mal da kurz ein bisschen drüber nachzudenken und denk dann, dass ich das im Arbeitskontext bei mir schon relativ viel auch so habe. Nicht in der Planung, ehrlicherweise. Also ich bin kein cooler Lehrer, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, seinen Unterricht an Level ausrichtet und keine Ahnung was macht, sondern eher so im Unterrichtsgespräch, dass man schon denkt, wie kann ich jetzt die Leute so ein bisschen mehr abholen und so ein bisschen Spaß an der ganzen Sache machen, weil man auch aus der Neurobiologie ja weiß, mit Spaß lernst du irgendwie auch im Zweifel besser, so, anstatt mit Angst und so. Ich glaube, deswegen, ich habe schon den Eindruck, dass wenn wir da mal so drauf gucken würden, wir das deutlich mehr machen, also viele, jetzt natürlich nicht alle, aber ich glaube, viele machen das deutlich mehr, als man auf den ersten Blick so denkt. Und dann denkt man so, oh, die Erwachsenen haben das Spielen verlernt und es ist alles so grau und eintönig. Aber ich glaube, die meisten, wäre so meine These, die meisten haben schaffen sich solche Anlässe im Alltag irgendwie dann doch nochmal, die auch so ein bisschen das Spiel beinhalten.
Ich meine, es kommt total, finde ich, darauf an, was man beruflich auch macht. Und ich würde sagen, es gibt eine riesen Spektrum an Berufen, wo quasi dieses typische Spiel Teil des Alltags ist. Ich würde sagen, in allen Bereichen, wo es darum geht, irgendwie neues Wissen zu schaffen in irgendeiner Form, ist es immer dieser spielerische Ansatz von, naja, ich weiß nicht so richtig, ich guck mal so, ich spack mal so ein bisschen rum, guck mal links und rechts, beobachte Dinge.
So Trial and Error auch und so, ne?
Genau, und kreiere, also mache irgendwas, um neue Daten zu kreieren und dann gucke ich mir die Daten an und dann freue ich mich darüber oder bin enttäuscht oder wie auch immer und dann wiederhole ich das und Ich glaube, es hat schon irgendwie dieses so was Spielerisches an sich, weil es halt nicht so, wie soll ich sagen, es gibt keine gerade Linie, die du gehst, sondern guckst halt links und rechts und probierst Sachen aus. Auf der anderen Seite gibt es halt auch Berufe, wo das halt einfach gar nichts nützt, so wo du einfach sagen musst, ich muss jetzt diese gerade Linie gehen und muss einfach diese Sachen abarbeiten nach Schema F und dann. Und ich glaube, diese ganze Grundsatzfrage nach dem Motto, ne, wie sollte man Menschen auch erziehen oder sozialisieren und so, ist super schwierig zu beantworten, wenn du einfach noch nicht weißt, wo landet eine Person am Ende. Und idealerweise kannst du beides. Also idealerweise bist du jemand, der eben nach Kontext irgendwie auch entscheiden kann, hey, ist es angebracht, hier so ein bisschen Spaß draus zu machen und so ein bisschen spielerisch das Ganze anzupacken, oder ist es gerade der richtige Zeitpunkt, einfach nur Dinge zu erledigen und braucht man, also, und ich glaube, was mich auch teilweise nervt, ist halt, das ist auch so dieses Thema Gamification, das ist auch in Software so ein Thema. Und
Glaube ich.
das sind immer wieder so Charaktere, die dann einfach sagen, ja, und dann sollten wir Gamification machen. Und denkst du so,
Ja.
Bro, es ist eine E-Mail, schreib eine E-Mail.
Ja.
Ich will keine Experience-Punkte für die E-Mail schreiben. Also, erstens ist es ein falsches Incentive, Zweifel, und zweitens, what the fuck? Aber das ist genau das, wo ich dann merke, so, okay, dass manche Leute sind einfach nur so, auch da nicht in der Lage zu entscheiden, so, wann ist Spiel angemessen für andere? So, wann designe ich spielerische Elemente und wann will ich, willst du auch nicht, wenn du in der Schule bist irgendwie und über ein ernstes Thema sprichst, willst du auch nicht sagen, hey, wir machen jetzt Geschichtsunterricht und jedes Mal, wenn ihr diesen Text lest und irgendwas Schlimmes da drin erkennt, kriegt ihr 10, keine Ahnung, Bad People Punkte, was weiß ich. Also, manchmal ist es einfach, also, es ist aus diversen Gründen einfach nicht gut.
Ja, absolut. Also, genau, ich könnte, also hundertprozentig würde ich hier zustimmen. Ich glaube nur, dass wir in der Schule gerade eher so ein bisschen auf dem Trip sind, in den letzten Jahrzehnten so im Zweifel. Das kann man aber, also ist ja auch okay im Zweifel, aber ich glaube, nüchtern betrachtet hat das einfach wenig Raum, sondern da ist das eher dieses, ne, das Teaching to the Zentralabitur. Du guckst eher, was ist der nächste Test, was ist die nächste Klausur. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, wichtig wäre es nur dann, den Menschen vielleicht noch zu beizubringen, dass sie dann außerhalb dieses Kontexts trotzdem irgendwie vielleicht Spaß, Freude und spielen sollen, sozusagen. Das ist ja, also, um es ganz runterzubrechen, wäre es ja einfach, wenn du den ganzen Tag in der Schule bist, danach ganz am Schreibtisch sitzt, dann schlafen gehst und am nächsten Tag wieder in die Schule gehst, wirst du wahrscheinlich die Chance, dass du irgendwie zusammenbrichst und das nicht durchhältst, 10 Jahre lang, ist relativ hoch, würde ich jetzt sagen. Wenn du jetzt aber checkst, ah, okay, ich gehe aber abends mal in Sportverein, ich gehe abends mal, keine Ahnung, ein Buch lesen, also selbst das wäre es im Zweifel ja, oder eben mit Freunden raus und ein bisschen rumtollen auf der Wiese oder was auch immer, so, ne? Dass das, glaube ich, schon wichtig ist, da irgendwie für sich noch weit, sich auch ins Leben zu integrieren. Ohne zu sagen, alle Arbeit muss gamifiziert sein und das Spielerische enthalten. Das ist, glaube ich, wirklich, wirklich Quatsch. Aber ich glaube, wenn gerade je weniger Spiel deine Arbeit zulässt, desto mehr brauchst du das dann vielleicht auch in deinem Alltag mal so zwischendurch. Und da muss man vielleicht mal so drauf gucken, weil ich glaube, man kann das schon verlernen. Ich glaube, dann denkt man irgendwann so, ja, ich muss jetzt meine Arbeit den ganzen Tag die gerade Linie laufen. Also laufe ich zu Hause auch die gerade Linie und irgendwann fragt man sich so, boah, wo ist eigentlich die Freude in meinem Leben. Klar kann gerade Linie laufen auch Spaß machen. Also ich will es jetzt gar nicht so negativ sehen, aber ich glaube, dass genauso wie der Hallodri, der die ganze Zeit nur über die Wiese Ratschläge macht, dem die gerade Linie vielleicht zwischendurch auch mal gut tut, wenn er irgendwann in seinem Leben auch die Fähigkeit hat, diese gerade Linie zu gehen, wenn er es will oder muss.
Ja, also zu viel von einer Sache ist ja bekanntlich nicht immer.
Die
Also,
Menge macht das Gift.
deswegen, ja, auf jeden Fall stimme ich zu, ja.
Ja, das fand ich irgendwie witzig, weil es ist ja häufig so, dass man dann mit den Meinungen der SchülerInnen so konfrontiert ist, gerade Richtung Abitur, und man das Gefühl hat, erzähle ich dir einmal im Jahr, erzähle ich dir in der
Ja.
davon, wie schockiert ich darüber bin, wie die das Erwachsenenleben sehen oder wie sie glauben, wie man dann später so sein muss, so.
Ja.
Habe ich dir schon mal erzählt, ne, da muss man sich ja mit Ellenbogen durchkämpfen. Ja, da muss man ja so sein, da kann man das ja nicht mehr. Und das wird dir dann, wo man so denkt, wie sehr habe ich oder haben wir versagt, dass sie nicht das Gefühl haben, sie können ihr Leben so, zumindest so ein bisschen selbst bestimmen. Also, dass man das Gefühl hat, so muss ich ja sein, ich muss ja so werden wie die. Und ich glaube, dass das halt so in diesem krassen Abiturdruck-Schema so ist. Und ich glaube, wenn die dann aus dem Abitur raus sind, dann machen die auch ganz schnell ihr FSJ und keine Ahnung was für Sachen. Ich glaube, die checken dann relativ schnell, dass nicht alles so ernst sein muss.
Ja, die Frage ist halt, wo kommt das auch her? Ne? Ich meine, irgendwo kommen ja diese Erwartungen irgendwie her. Und ja. Ich habe nie das Gefühl, dass es so, es ist im Schulkontext so richtig das, was das so prägt, sondern es ist eher so das Drumherum, ne? So die Gespräche vielleicht auch mit älteren Geschwistern oder vielleicht auch mit den Eltern oder mit irgendwelchen Leuten, die halt schon im Berufsleben stehen, die dann irgendwie erzählen und dann so ein bisschen auf cool vielleicht auch mal so ein paar Anekdoten berichten und wo man so denkt, oh krass, ja, richtig, also, ne? Und dann ist die Frage, wer ist dieser Influencer, also wo kommt dieser Influencer her oder wo kommen diese Stories her? Und ich kann mir halt vorstellen, dass halt zwischen Realität und Erzählung halt nochmal eine riesen Spanne ist. Also vor vielen Leute erzählen was von ihrem Beruf und denkst du, boah, das klingt alles so wichtig. Und dann irgendwann blickst du dahinter und denkst du so, okay, schreibst du E-Mails den ganzen Tag. Inhalte sind die meistens leer.
Aber die Verantwortung.
Ja.
Ja. Aber ich würde nur bei einer Sache widersprechen mit, ich glaube, dass es schon auch Lehrercharaktere gibt in Schule, die das machen. Also die dann so von so einer Zukunft erzählen, ohne genau zu wissen, wie sie eigentlich ist. Aber dieses, so wirst du niemals das und das machen können. Und das so, ja, aber du weißt das doch gar nicht, ob du so Programmierer werden kannst, wenn du in Rechtschreibung schlecht bist. Das sagt der Deutschlehrer dann im Zweifel, weil er irgendwie Druck machen will oder so.
Und ja, ja.
Das bleibt dann manchmal bei Leuten hängen und man denkt so, hä? Wer hat dir das erzählt? Vergiss das. Ja, der Herr so und so in der 6. Klasse. Und denkt so, yo, es ist 6 Jahre später. Du müsstest mittlerweile gecheckt haben, dass Lehrer auch Quatsch erzählen, so zwischendurch mal. Also nimm dir das hoffentlich nicht so zu Herzen, aber irgendwie tun sie es dann manchmal, wenn man unbedacht irgendeinen Blödsinn erzählt.
Ja, auch da, ne, so, du hast ja gesagt, man lernt besser mit Spaß, aber Angst probieren halt auch viele. Und da muss man halt auch überlegen, gut, was für ein Incentive hat eine Lehrkraft, mir bestimmte Dinge auch über die Zukunft zu sagen. Und klar, du musst dich auf jeden Fall verbessern, weil sonst hast du nach einem Thema hast auf jeden Fall immer ein gern genutztes Tool, glaube ich, um Leuten irgendwie so, weiß ich nicht, ein bisschen Motivation mitzugeben, um es positiv auszudrücken. Ja.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe noch eine Sache hier auf meiner Liste stehen und dann bin ich auch durch mit meiner Liste. Dann musst du deine Liste auspacken. Ich habe jetzt so seit, keine Ahnung, habe ich dir, glaube ich, mal auch erzählt, weil ich angefangen habe, so seit einem halben Jahr oder so, in der Regel nur noch so Leitgetränke getrunken, wenn ich halt irgendwelche gezuckerten Sachen sozusagen trinke. Und mir ist ein Problem dabei aufgefallen, relativ spät erst, auch wenn mir das, glaube ich, schon mal aufgefallen ist, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass das Problem ist, dass wenn du so, keine Ahnung, bei Camps oder keine Ahnung, was du dann so sagst, boah, ich habe jetzt Bock irgendwie auf was Süßes zu trinken noch zu meinem süßen Teilchen, weil was gibt's Besseres? das ist immer nur Cola als Light-Version quasi gibt. Das heißt, es ist dann immer. Und also, da ist mir so aufgefallen, dass ich jetzt, keine Ahnung, alle 2 Tage gefühlt eine Cola Zero getrunken habe. So jetzt über 3 Monate oder 4 Monate. Und ich hab mir so, aber ist ja irgendwie nicht so geil, weil du willst ja auch nicht die ganze Zeit Koffein. Ich kann mich ja nicht immer über die Koffein-Junkies lustig machen, die sagen, ich muss jeden Tag Kaffee trinken und dann selber mir die ganze Zeit unbewusst irgendeinen Koffein reinschicken. So. Und dann, habe ich jetzt mal gedacht, ich muss, glaube ich, mal, weil ich es schon ein bisschen gemerkt habe, dass ich mir dann so dachte, also in diese Psychologie reingekommen bin, so, oh, wenn ich jetzt aber noch arbeiten will, dann brauche ich erstmal eine Cola. So, also nicht Cola im Sinne von Geschmack, sondern Cola im Sinne von, das ist meine Koffeinquelle, weil ich Kaffee nicht mag. Ja. Und Koffeintabletten irgendwie mich an Lorette mal in der 16, als ich 16 war, erinnern, das will ich irgendwie nicht. deswegen habe ich jetzt mal gedacht, jetzt muss ich leider mal nur noch Wasser trinken eine Zeit lang. Weil, also, wer zwingt mich? Niemand. Aber ich hatte irgendwie keinen Bock. Weil ich, wie gesagt, gemerkt habe, dass ich da schon irgendeine Wirkung auch gespürt habe, natürlich von dem Koffein. Und habe irgendwie keinen Bock, so koffeinabhängig zu sein.
Ich meine, ich finde es jetzt nicht so lecker, aber du hast ja mittlerweile, also in Supermärkten hast du es eher, bei Bäcker vielleicht nicht, aber hast du eine riesen Auswahl an Light-Getränken, die halt nicht Cola sind.
Absolut.
Es gibt ja so Powerade Zero mittlerweile sogar, oder halt Fanta Sprite und den ganzen Kram. Sogar Mate gibt's, obwohl das ist ja wieder Koffein. Also gibt's ja schon einiges, aber das ist halt nicht, dass du es beim Bäcker bekommst. Ne?
Ja, das verstehe genau, ich nicht, schon. Was du so unterwegs, also wenn du so irgendwie irgendwo unterwegs bist und so, an Kiosken und so, ja, manchmal schon irgendwie auch so ein bisschen, aber oft habe ich das Gefühl, ist das gerade total auch dieser Energy-Hype halt einfach, weil die überall mittlerweile Energy reinkippen. Also, dass man sagt so, jetzt ist es irgendwie Fanta Energy und dann gibt es hier von dem Energy-Anbieter irgendwie auch eine Cola oder irgendwie eine Limo, aber die Limo hat auch Koffein. Das heißt, alles, was du in diesen gekühlten Schränken dann irgendwie so findest, da ist immer irgendwo dann so das Hintertürchen, weil die Leute einfach gerade auf Koffein irgendwie abfahren und Bock haben, es überall drin zu haben. Merkt man bei den Kids ja auch. Also ich glaube, das ist ja auch wahrscheinlich der größte Absatzmarkt. So Jugendliche für so Softgetränke, kann ich mir vorstellen. Und ich dann merke, dass ich selten halt so da kann ich halt super gut widerstehen. Wenn ich jetzt in so einen Supermarkt gehe, kaufe ich mir nicht was Süßes zu trinken, so ungefähr. Nur die soziale Situation sozusagen. Ich gehe irgendwo hin und dann trinkt man was, noch irgendwie zusammen eine Limo oder so. Das ist irgendwie, habe ich noch keinen guten Weg gefunden. Also muss es jetzt erstmal Wasser sein.
Oder du holst ja diese geile Air-Up-Flasche mit den so Geschmackspads, die nur riechen.
Da habe ich vor 3 Jahren mal drüber nachgedacht, als es überall so quasi war. Und ich habe die Schüler immer gefragt, weil ich habe so jetzt in den letzten 3-4 Jahren wahrscheinlich so 5 SchülerInnen gehabt, die es hatten, so würde ich sagen.
Ja.
Und also erstens sahen die immer total bescheuert aus beim Trinken. Das war immer witzig, weil die immer dann so wie so ein Elefant, so ein bisschen. und die mir in der Regel auch gesagt haben, dass es irgendwie nicht so geil ist. Irgendwie fand ich es nicht so super, aber ich dachte erst so, das ist eigentlich smart für genauso zügellose, nicht Selbstkontrolle habenden Affen wie mich, wäre das quasi eigentlich eine gute Erfindung, so verarscht ich einfach selbst, kein Problem.
Ja.
Aber da auf den Hype bin ich nicht aufgesprungen. Ich glaube, was ich doch eher nochmal drüber nachgedacht habe, ist hier so, wenn du ja eh so einen Wassersprudler sozusagen hast, ob du man dann doch nicht doch mal wie vor 25 Jahren diese Sirup sich holt und einfach so einen Zero-Sirup. Aber irgendwie, nee, ich will es ja eigentlich lassen. Ich will ja eigentlich ein guter Mensch sein.
Kannst du auch hier vom Christian Wolf, kannst du hier die von More, diese Sirups, die kannst du ja überall reinkippen, da brauchst du nicht mal so einen Sprudler, du kannst einfach.
Was macht das dann?
Das ist einfach so ein Sirup, so ein Geschmackssirup. Das kannst du einfach dein Wasser kippen überall. Da kannst du einfach im Restaurant, kannst du so ein kleines Fläschchen, kannst du einfach mal so ein
Stäbchen Wasser. Glucose, und bisschen Zuckergeschmack.
Ja, quasi. Ja. Aber Zero halt, ne? Und verschiedene Geschmacksrichtungen. Keine Werbung.
Ja, ich glaube, irgendwie, ich habe nur mitbekommen, die hatten vor einem Jahr oder so, glaube ich, ein bisschen Shitstorm aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht genau, was es war.
Immer wieder,
ja. Oder irgendwas. Ich weiß gar nicht, warum, ob es jetzt einfach das Naheliegende ist nach dem Motto Support von Körperbildern sozusagen, dass du halt sagst, naja, irgendwie verkaufst du den Leuten, süß ist immer schlecht und du wolltest aber süß und darfst aber nicht, deswegen musst du drin sein. Weiß nicht, ob es das ist oder ob es auch irgendwas in der Firma sozusagen ist, was schwierig ist, weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, in dem Fall war es viel über den Typen selbst, der das mitgegründet hat. Ich glaube, die Menschen finden den einfach nicht so toll in der Regel. Okay. Und dann war es über ihn, glaube ich, viel. Und dann damit einhergehend auch so das, was du angesprochen hast, mit was macht man da eigentlich? Sagt die Leute, ihr hört auch so viel Kalorien zu essen und dann knallt euch da unendlich viel Süßstoff rein in jeglicher Form.
Ja.
I don't judge.
Ja, kann man diskutieren, glaube ich. Das ist.
Ja, aber so, ja. Das wäre jetzt noch das Letzte, was mir einfällt. Und ansonsten Geschmack mit Wasser.
So. Ja, nee, diese ganze Waterdrop-Sache und so
schmeckt. Ich meine, so einfach, keine Ahnung, so einfach Mineralwasser und das hat dann so ein bisschen Zitronengeschmack.
Oh, dieses Infused-Gedöns, ne?
Ja, so Zero, ja, nee, ist Zero Calories. Das ist jetzt auch ist aber kein Geschmackserlebnis, so richtig.
Ja.
Das ist einfach nur so.
Nee, deswegen ist es auch, fühlt sich auch okay an. Also ich, Es ist in Ordnung, weil ich ja, also wie gesagt, manche fasten jetzt ja irgendwie so in dieser Zeit und für mich ist es auch okay zu sagen, ich habe halt nur das süße Teilchen, so auf das ich halt nicht verzichte, aber dazu trinke ich halt dann vielleicht einfach Wasser. Das wäre schon, ist schon okay für mich.
Was mit Tee? So Tees in sämtlicher Variante?
Ja, hier zu Hause auf jeden Fall. Hier zu Hause auf jeden Fall, aber unterwegs halt nicht. Ich bin zu faul, mir da so ein Kännchen zu machen, wie Chiara das immer brav macht und so, da bin ich.
Jetzt hat mein Bäcker so einen schönen Minztee oder sowas oder so.
Ja, aber Vollbosch. Ich glaube, da bin ich, also da gibt es so 2 Herzen in meiner Brust. Erstens, schmeckt Saft für nicht geil genug und zwei, also nicht geil genug dafür, dass ich dann entweder mir selber so einen geilen Recap mitnehme irgendwie, damit ich mich ökologisch gut dabei fühle oder halt so, also so ein Tee in so einem To-Go-Becher fühlt sich irgendwie verschwendet an, so heißes Wasser. Ich verstehe Leute, die so ihren Latte Macchiato da irgendwie reinmachen, weil das ja schon auch ein cooles Getränk ist, so wenn man das mag.
Das ist ziemlich cool.
Aber für heißes Wasser mit so einem Teeblatt drin, denke ich mir, nee, das ist irgendwie fühlt sich irgendwie falsch an.
Ja, vom Preis her fühlt sich's meistens, finde ich, immer falsch an.
Das weiß ich gar nicht, was Tees bei solchen Läden kosten. Wahrscheinlich aber auch so 3 Euro oder so, ne?
Ja, naja. Ja, ja.
Da kostet Cola weniger.
Also alle Wege führen zu Cola. Du ja, willst doch nicht. Ja. Das Tee ist einfach. Sag ja zu Koffein.
Nee. Ich will kein Sklave sein.
Du bist von so vielen Dingen Sklave. Kannst auch ein bisschen Koffein-Sklave sein.
Deswegen ja nicht. Deswegen, irgendwo muss ich das Gefühl für mich von Kontrolle noch irgendwie haben.
Ach so, okay.
Wenn man sonst schon so viel Kontrolle abgibt und verliert, dann denke ich mir, da, das ist dieses kleine, den kleinen Kampf kämpfe ich 2 Tage lang, dann gebe ich wieder auf. Aber irgendwann kämpfe ich ihn wieder und dann, naja.
Ja. Das am Ende zählt das Gefühl. Alles andere ist egal.
Eben.
Nee, ich kenn das aber mit der Koffeingeschichte. Mal wieder, mal schlimmer, mal weniger schlimm.
Ja, du hast auch immer mit deinem Brav dein Detox gemacht oder so, ne? Du hast
mal wieder für ein paar Wochen mal so gar nicht.
Ach, ein paar Wochen. Da komme ich immer wieder drauf zurück, dass es einfach geil ist, morgens einen Kaffee zu trinken. Ist einfach.
Dann, ja.
Ja, das ist gut, dass ich damit noch nie angefangen habe, so am Morgen so. Das wäre schon strange, wenn ich morgens hier meine Cola aus dem Kühlschrank holen würde und so, weil irgendwie ist Kaffee da, fühlt sich selbst für mich irgendwie normaler an, obwohl es ja eigentlich egal, vielleicht ein bisschen mehr Zucker schon in der Regel ist, ne? Aber ja, es ist, glaube ich, eher so, wenn dann so Mittagstiefs zu überbrücken, wenn man noch irgendwie produktiv sein will. Aber es ist eigentlich Quatsch, das kann man ja auch so hinkriegen.
Das stimmt. Was ich immer geil finde, ist, wenn ich morgens im Bus sitze und die Leute da mit ihrem offenen Monster-Drink, halber Liter.
Das ist so genau das, was ich morgens in der Schule sehe.
Ihr seid krass, ihr seid richtig krass. Ich finde es auch einfach so eine, das ist jetzt ein bisschen so, das ist ja alles nur so ein soziales Konstrukt, aber ich finde es einfach so falsch, morgens so einen kalten Energy-Drink zu trinken, weil es ist so, ich finde, morgens gehört es was Warmes in einen rein. Das kann auch ein Tee sein, kann auch einfach ein warmes Zitronenwasser sein mit ein bisschen einer Prise Salz oder so. Aber was Warmes halt, nicht so eisgekühltes Red Bull. Das ist einfach ein bisschen zu brutal.
Das ist wirklich ein bisschen brutal.
Oder? Also ich finde es halt sowas Brachiales an sich, sowas so in your face. Bist du gar nicht richtig wach, bam, knallt dich das Ding schon weg.
Ja, das trifft es ganz gut. Ja, absolut. Und das ist witzig. Also, das hast du so 14-Jährige vor dir sitzen, die sagen, Herr Pelzer, ich hatte heute Morgen kein Monster. Ich kann heute noch nicht so mitarbeiten. Und ist so, bist du 40? Also, was passiert aber hier gerade?
Lustigerweise, ich habe mich letztens irgendwie dran erinnert, wie, also, anders. Ich habe jetzt, ne, man ist jetzt so im Alter, man hat so seinen Rhythmus gefunden, man weiß, wie der Körper funktioniert, man wacht morgens auf, man fängt an zu arbeiten und ich hatte sehr lange nicht mehr weder so ein Mittagstief noch so ein Morgen so eine blechernde Müdigkeit, dass ich mir denke, boah, ich will wieder ins Bett oder ich, klar, man gähnt ab und zu mal, aber ich hatte Momente in der Schule, so, keine Ahnung, zwischen 13 und 17 irgendwann so gefühlt in dem Zeitraum, wo ich dann auch auf der Schule saß und ich hatte einfach gedacht, ich schlafe wirklich ein. Und es, klar, hatte das mit Lifestyles zu tun und so weiter, aber ich glaube einfach, auch in dieser Zeit, wo man einfach so, weiß nicht, man wächst voll schnell und was weiß ich, ne, also alles ist so im Wandel. Ich glaube, das ist einfach nochmal ein Unterschied zwischen, irgendwann ist man halt so gesettelt und dann ist einfach easy, dann kennt man das gar nicht mehr so richtig. Versus, ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, 14 und denke so, oh, Schiss, ich kriege mein Leben gar nicht auf die Reihe. Und das kann ich mir nicht erklären, wie man da zu so einem Monster greift. Außer, ne, man hat jetzt so irgendwie diese ultimative Müdigkeit, wenn man bis 3 Uhr nachts irgendwie FIFA gezockt hat und am nächsten Morgen raus muss. Und
nee, ich glaube, das ist viel. Also das ist das, was ich so mitbekomme von denen, die ich dann anspreche, die dann auch so sagen so, hey Peter, ich habe bis 3:30 heute Morgen Mangas gelesen, war einer von meinen LK-Schülern immer. Oder ich war irgendwie, habe bis 3 Uhr noch mit Freunden gezockt und so. Und ich glaube, das ist ja der Moment, wo es uns dann damals auch umgehauen hat. Ich glaube, ich war früher auf jeden Fall viel mehr so Nacht, Mensch, dass ich so dachte, komm, ich mache meine Hausaufgaben, wenn ich sie mache, um 11 oder so.
Weil
dann habe ich irgendwie Ruhe oder so und dann habe ich sie doch nicht gemacht und morgens in der Schule oder so. Aber also ich glaube, dass ich schon viel weniger Schlaf hatte, weil ich ja viel länger wach war. Das bin ich jetzt irgendwie nicht mehr.
Ja,
aber witzig ist, weil du es gerade gesagt hast, so, ich glaube, dass auf jeden Fall das ein großer Faktor ist mit den Hormonen und so weiter und also mit dem Lifestyle und so. Aber ich habe das Gefühl, wenn man so mal mit den Lehrern auf eine Fortbildung geht, oder keine Ahnung, was nicht der normale Rhythmus so ein bisschen ist. Oder wenn es morgens irgendwie so eine Dienstbesprechung gibt und nicht Unterricht ist, da sitzt da auch die Hälfte der Kollegen so, ich musste heute 10 Minuten früher raus, ich kann das gar nicht und so. Also ich glaube, wenn man dann von diesem, wie du gesagt hast, wenn man auf diesem, so seinen Weg so gefunden hat irgendwie und sich da so eingefühlt hat, wenn man davon abweicht, wird man wahrscheinlich, je älter man wird, wird es schwieriger, davon abzuweichen irgendwie. Obwohl meine Eltern da ein Gegenbeispiel sind. Die waren jetzt am Wochenende auf so einer fetten Party und waren irgendwie bis nachts um 3:30 unterwegs und keine Ahnung was. Ich denke immer, yo, ich kann das jetzt schon nicht mehr. Und dann meinen die immer, es kommt irgendwann wieder. Und dann gucken, ob das immer wieder kommt.
Bin gespannt. Ich kann es mir gerade nicht so richtig vorstellen, wenn mir jetzt erzählen würdest, ich müsste am Wochenende mal irgendwie für ein paar Stunden länger wach bleiben und dann irgendwie feiern oder was. Also ich hätte am nächsten Tag einfach Kater ohne zu trinken. Also ich würde aufwachen,
würde mich... Willkommen in meiner Welt.
Aber wer weiß. Ich meine, das ist ermutigend. Wenn es wiederkommt, dann ist doch schön. Ja.
Absolut.
Ich sehe es zwar nicht, aber wer weiß.
Was geht sonst so auf der Arbeit? Wie ist so die Stimmung? Wie ist so die Lage? Wie beobachtet ihr den Markt? Ist das für euch irgendwie ein ausschlaggebender Punkt? Weil wir hatten da schon mal kurz ein bisschen drüber gesprochen, dass für euch so, also ich glaube, das ist alles Podcast-tellable, wenn nicht, dann
kannst du
mich, dann cutten wir das oder so. Aber dass ihr euch so ein bisschen mehr auch nach Amerika konzentriert, jetzt seit einer Zeit so ein bisschen.
Ja.
Und da jetzt ja so seit, wenn man den Aktienmarkt sich anschaut, irgendwie, keine Ahnung, seit 3-4 Wochen das Gefühl jetzt nicht so mega geil läuft, hat das irgendeine Relevanz für, also spürt ihr das in irgendeiner Form oder spürt ihr eher das Gegenteil? Weil du hast ja zwischendurch auch schon mal gesagt, dass in gewissen Branchen und Blasen es eigentlich eher das Gegenteilige ist von dem, was man quasi in der öffentlichen Diskussion sozusagen sieht. Wie ist so die Stimmung am Markt, Willi? Was sagt uns die Welt?
Also ich glaube, der Aktienmarkt läuft ja immer so ein bisschen voraus auch in Antizipation auf was noch was passiert. Und ich glaube, jetzt im Moment merkt man es, also jetzt speziell, wenn man jetzt nur guckt, was es an den Aktienmärkten passiert, dann hast du den Effekt, spürst du noch nicht. Andere Effekte aus der Vergangenheit, ja klar. Mhm. Aber das merke ich jetzt noch nicht. Ich glaube, was aber passieren kann, ist, wenn sich die Situation halt, also soll ich sagen, wir haben jetzt im Moment super Ungewissheit in allen, also überall auf der Welt. Also, es gibt nichts, was irgendwie gewiss ist im Moment.
Island vielleicht.
Bitte?
Island. Vielleicht ist es in Island gewiss.
Vielleicht,
aber es ist auch
komplett egal. Dann. Nee, aber also das gibt so viele verschiedene Signale, die gerade gesendet werden. Und ich glaube, es ist super schwer, das irgendwie einzuordnen, richtig zu lesen. Und ich glaube, was halt passieren kann, das wird sich wahrscheinlich dann in den nächsten Monaten so ein bisschen ausspielen, ist, wenn du jetzt Unsicherheit hast, dann werden halt Leute sich halt entsprechend positionieren, so wie die Aktienhändler jetzt halt verkauft haben, zu sagen, ich halte halt lieber ein bisschen Cash, weil ich halt nicht weiß, wie es das Ganze ausgeht. Und bei Unternehmen ist es nicht anders, die werden auch sagen, okay, wir erhöhen vielleicht nicht unsere Ausgaben oder im anderen Szenario, wir fahren unsere Ausgaben halt jetzt ein bisschen runter und auf einfach nur um gewappnet zu sein für das Unbekannte. Und ich glaube, das wird man dann schon spüren in irgendeiner Form, dass dann einfach Leute halt einfach nicht Geld ausgeben für bestimmte Dinge. Und ich kann mir da vorstellen, dass jetzt, und das darf man halt, glaube ich, nicht unterschätzen, gerade jetzt in den USA, wenn die jetzt hingehen und sagen, die canceln halt ziemlich viele, viele Ausgaben auf Staatsseite. Da gab es so ein paar Anekdoten, wie viele Adobe-Lizenzen beispielsweise gekauft wurden und wie viele davon wirklich benutzt werden. Wenn du dann einfach so Effekte hast, wo auf einmal, weiß ich nicht, so hunderttausende Lizenzen gecancelt werden, so für Adobe jetzt zum Beispiel. Das tut denen natürlich auch ein bisschen weh. Und wenn deren Aktienkurs dippt dann noch ein bisschen weiter und sagen die wiederum, scheiße, vielleicht können wir uns selber dann nicht mehr so viele Sachen leisten, vielleicht können wir auch irgendwas canceln. Dann gibt es so eine Art, so eine Cancel-Welle, so dass so nach dem Motto, jeder räumt mal so ein bisschen sein eigenes Budget so ein bisschen auf. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt einfach mal so, einfach getrieben dadurch, dass die Aktien jetzt runtergehen, dass man einfach merkt, okay, ist alles ein bisschen ungewiss, wir müssen uns mal auf das Ungewisse vorbereiten, dass das jetzt einfach mal so passiert und das halt einfach dazu führt, dass halt jetzt nicht so eine Shopping-Laune entsteht, dass einfach Leute nicht sagen, ja, ich kaufe ein neues Tool, ich kaufe mal oder mache ein bisschen mehr Marketing, sondern eher so, okay, lass uns mal die Sachen machen, die funktionieren, die auch hundertprozentig funktionieren, wo wir auch keine Experimente machen. Lass uns ein bisschen auf Sparflamme eher fahren. Ich glaube, das wird in den nächsten Monaten schon irgendwie spürbar sein, außer es passiert jetzt irgendwie was Unerwartetes und auf einmal ist alles wieder, normalisiert sich wieder so ein bisschen in die Welt, aber ich glaube, das passiert nicht so schnell.
Ja. Wahrscheinlich nicht, mal gucken. Ich fand es witzig, auf meiner Startseite von YouTube heute, das sagt auch viel über meinen Algorithmus aus, waren so irgendwie so 5 Videos von warum der MSCI World ein Betrug ist oder warum es nicht funktioniert. Also so richtig reißerisch, so wo man sagt so,
ja,
Leute, nur weil ihr jetzt checkt, dass irgendwie der Großteil von diesen Welt-ETFs irgendwie die 5 großen Tech-Aktien aus Amerika sind, könnt ihr nicht so tun, als wäre es alles ein großer Scam. So, also es war wirklich so, wo man denkt so, ah, die Leute fangen an, so ein bisschen nervös zu werden und googeln auf einmal so, ETF, was ist das eigentlich? Ich habe da irgendwie investiert und weiß irgendwie nicht, was das bedeutet. Gibt's, glaube ich, gerade eine großes Wissbedürfnis, was da eigentlich, warum dieser ETF aber immer schwankt, von dem man immer gesagt hat, der kann doch nur wachsen so und die irgendwie neu da eingestiegen sind und sich denken, da stand irgendwie so der Absturz dieser Aktien und so und dann siehst du immer sofort, naja, die beziehen sich auf die letzten 1,5 Monate, so, wenn du ein bisschen rauszoomst, ist alles irgendwie okay, klar, aber ne, mit der Voraussicht von, ne, was man weiß nicht, was so kommt, aber ich find's immer spannend, was da gerade so für Panik geerntet wird, so an Klicks einfach.
Ja. Total. Ich meine, das funktioniert ja auch ganz gut. Ich finde es halt, was halt immer wieder so, was ich immer wieder sehe, ist, dass das, was an Aktien in allen Märkten passiert, in der Regel einfach total losgelöst ist von den fundamentalen Dingen, die man eigentlich zu erwarten hat. So, und was ich für mich total spannend finde, ist gerade zu beobachten, was halt geldpolitisch, technisch auf der Welt so passiert. Du siehst halt, in China hast du Finanzspritzen ohne Ende. Ich kriege gefühlt jeden zweiten Tag irgendeine E-Mail von meiner Bank, die sagt, Zinsen gehen weiter runter, die EZB senkt die Zinsen. Und das sind immer so Momente, wo du denkst, okay, das passiert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du dann teilweise starke, teilweise schwache Wirtschaftsindikatoren, je nachdem, wo du guckst. Und wenn du die einzelnen Unternehmen anguckst, dann läuft es wunderbar und du denkst, okay, und deswegen ist, glaube ich, so, das, was du jetzt einfach siehst, ist so eher Unsicherheit und Ungewissheit darüber, wie man die Zahlen zu lesen hat, weil es halt in alle Richtungen trotzdem weitergehen könnte und weder, und nicht noch gar nicht so sehr dieses, okay, jetzt ist gerade irgendwas total kaputt bei irgendeinem Unternehmen. Jetzt, wenn du jetzt MSCI World nimmst und sagst, ah, da sind aber die 7 Großen, die das Ding quasi zu 50% carryen, ich weiß gar nicht, wie die Gewichtung ist.
Ich glaube, das Größte dann, mit 4,8% oder so, also, ja.
Aber dann ist immer die Frage, ja, aber was passiert tatsächlich mit den Verkaufszahlen von, weiß ich nicht, Apple? So, bricht das Ding jetzt morgen komplett ein? I don't know. Einfach, ich kenne das jetzt auch, es gibt ein paar Leute, so gerade im Familienkreis, die halt auch so ETFs besparen und so, die jetzt auch, was passiert hier gerade? Vor 3 Wochen sah das voll geil aus. Ja. Jetzt ist es ganz, ganz rot. Ich denke so, ja, ist halt Sale. Ich bin froh, wenn du weiterkaufen kannst für weniger. Aber ja.
Ja, aber das heißt so, auf der mittleren, mittelgroßen, kleinen Unternehmensebene, weil du sagst so, die harten Sachen sehen eigentlich, also eigentlich hat sich nicht so viel verändert, außer diese Unsicherheit sozusagen, die natürlich ihre Auswirkungen haben kann sozusagen. Aber an den Fakten, an dem harten Gedöns hat sich gar nicht so super viel geändert eigentlich. Und wenn nicht sogar eher zum Positiven mit dem
Zinssenken und so. Ich meinte ja, so, es gibt so ein paar Regionen, wo es halt eher positiv an der Negativ aussieht. Ich glaube, was ich so im Eindruck habe, ist tatsächlich, dass jetzt USA relativ so im Aufschwung ist, so von also einfach nur von der sozusagen, es ist ja immer, es folgt quasi die Kette ist wie folgt aufgebaut. Du hast erstmal so, was erwarten die Unternehmen selbst? Haben die einen positiven Outlook, also einen positiven Ausblick auf die Zukunft oder einen negativen? Wenn die einen positiven haben, dann investieren die halt Geld, so gefühlt. Dann geben die Geld aus, dann stellen die Leute ein. Und ich habe schon das Gefühl, dass gerade so in den USA so gerade eher so ein positives Momentum da ist. Das sieht man auch also auf der Unternehmensseite in den Zahlen. Mhm. Wenn du so Europa anguckst, ist eher flat. Halt negativ. Indien ist total interessant, geht total gut ab zum Beispiel. Und deswegen würde ich sagen, also dazu hat sich in den letzten Wochen gar nichts verändert gefühlt. Ja, okay. Es ist eher so, dass halt die Aktienmärkte jetzt quasi einstürzen im Vergleich, weil man jetzt einfach gemerkt hat, okay, ich verkaufe lieber jetzt, weil ich weiß nicht, was passiert, als dass ich jetzt einfach aussitze und wenn ich Pech habe, verkaufen und alle anderen und dann hänge ich da so mit drin. Aber das kann wiederum zu einem negativen Ausblick führen. Genau, das kann einen Effekt haben. Das heißt, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass das der Rest des Jahres einfach so läuft, wie es bisher so war, sondern ich würde einfach davon ausgehen, dass, wenn das jetzt so weitergeht und die Kurse fallen in den Keller quasi, dass man dann davon ausgehen muss, okay, wahrscheinlich werden alle so ein bisschen defensiver sein auf der Ausgabenseite und das hat natürlich Auswirkungen für alle, die halt irgendwas verkaufen, weil die kauft das halt weniger Kundschaft im Zweifel für den Moment.
Ja. Apropos defensiver in der auf der Ausgabenseite, eine letzte Frage habe ich noch. Chiara, ich habe schon mal erzählt, dass eine Freundin von Chiara so ein bisschen in der SAP-Beratung und so Krams auch irgendwie arbeitet und die mittlerweile auch irgendwie da eine coole Position hat, wo sie irgendwie auch Entwickler koordiniert so ein bisschen. Das erinnert mich dann immer so ein bisschen an deinen Job, also an deinen früheren Job vielleicht so ein bisschen mehr. Und sie meinte, jetzt hat Chiara erzählt, wie krass das ist, dass sie jetzt gerade alle die ganzen deutschen Entwickler quasi feuern und halt irgendwie Entwickler aus, ich weiß nicht, ob sie Polen gesagt hat zum Großteil oder so, auf jeden Fall eher so, hatte ich das Gefühl, so aus dem, östlichen Bereich von Europa, weil die einfach die gleiche Leistung, wenn nicht bessere Leistung, für so viel weniger Geld quasi bieten. Und irgendwie hat sie das so dargestellt, so, die lassen sich auch so schnell feuern quasi. Und da habe ich im Kopf gehabt, so mein innerer Willi hat mir gesagt, hey, ich habe gelernt, so Arbeitnehmerschutz ist doch irgendwie immer, ist doch manchmal, also aus Sicht der Unternehmen manchmal auch ein Problem. Und dann habe ich mich gefragt, ist in der Entwicklerbranche, haben die andere Verträge in der Regel? Oder eigentlich, oder ist dieses Schnellfeuern sozusagen, heißt halt, ja gut, du hast halt 300 Kündigungsfristen, das ist ja auch schon nicht langsam sozusagen. Hast du da, also wie siehst du das so ein bisschen? Ich weiß ja, dass ihr auch eine Zeit lang mit einem tschechischen oder früher, in meinem früheren Job, glaube ich, ne, mit einer tschechischen Entwicklerbude gearbeitet habt, so ein bisschen, ne?
Ja, unterschiedliche Sachen. Bulgarien hatten wir unter anderem da, aber auch, glaube ich. Aber ich glaube, dass das, was man halt oft hat in Deutschland, das sind so Konstrukte, wo du entweder jemanden als Freelancer einstellst.
Okay.
Die kannst du instant wieder feuern, gefühlt. Also, das sind in der Regel die Verträge so, dass du sagst, okay, ich noch abrufe und wenn ich dich halt nicht mehr abrufe, dann hast du halt keinen Auftrag, also hast du auch keine Rechnung, die du stellen kannst. Oder, was halt auch häufig ist, das hatten wir auch mal in einem Konstrukt, wo wir gesagt haben, wir haben halt ein Unternehmen beauftragt, was Entwickler gebracht hat. Also quasi, du beauftragst ein Unternehmen und die sagen, ich stell dir 5 Entwickler. Das hast du auch relativ häufig. Gerade, ich glaube, in dieser ganzen SAP-Bubble hast du es relativ häufig, dass viele halt als Freelancer unterwegs sind, weil die eben keinen Bock haben, also weil es auch lukrativer ist. Und die keinen Bock haben, sich für einen Großkonzern irgendwie einstellen zu lassen und dann irgendwie da in diesem Konzern-Dings zu hängen. Und ich glaube, der Nachteil ist halt, dass du die dann auch super schnell feuern kannst. Also sowohl egal, ob du jetzt einen Freelancer einstellst oder halt ein Unternehmen beauftragst, was dir Entwickler stellt. Ich glaube, da ist in beiden Fällen, kannst du einfach sagen, und schau, ab morgen nicht mehr, danke für deine Dienste und nice, dann bist du halt raus.
Und die Preise sind auch so unterschiedlich, weil ich dachte, dass gerade Entwicklermarkt ist so ein globaler Markt, dass du da dir gar nicht leisten kannst, als deutscher Entwickler sozusagen so viel zu verlangen im Vergleich jetzt zu anderen europäischen Ländern sozusagen, weil es sehr viel Remote-Work, glaube ich, ist und dadurch du ja einfach, also konkurrierst ja mit Europa und nicht nur mit Deutschland sozusagen.
Ja, aber du hast trotzdem, du hast so das lokale Gehaltsunterschiede. Lokal heißt dann zum Beispiel, wenn du in den USA als Entwickler anfängst, dann fängst du halt bei irgendwie doppelten, dreifachen Gehalt an im Vergleich zu Europa. Also Europa als Ganzes genommen. Und dann aber, wenn du reinzoomst, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt Entwickler in London oder Berlin, dann verdienst du nochmal mehr als vielleicht jemand, der in Warschau sitzt oder in Prag. Und ich glaube, was halt da der Konkurrenzgedanke ist, ich weiß ja nicht, wie viele Leute die einstellen, aber wenn du sagst, du hast ein Team von 100 Entwicklern, dann kann man sagen, wenn es jetzt 5 Euro die Stunde Unterschied ist oder 10 Euro, kann sich das sogar schon lohnen auf eine größere Anzahl an Menschen. Du konkurrierst natürlich auch mit Leuten aus Indien zum Beispiel. Der Vorteil ist halt, dass du, wenn du in Europa sitzt, halt einfach von der Zeitzone her einfach besser passt. Als Indien oder jemand aus den USA, weil einfach sagst, okay, dann ich arbeite, während du pennst und so weiter, das ist meist einfach nicht so nett zu koordinieren. Deswegen ist es wahrscheinlich dann eher so die Konkurrenz halt innerhalb von Europa und das war aber auch da, ne, wenn du Lebenshaltungskosten anguckst, vielleicht in anderen Ländern, und wenn jemand auf dem Dorf wohnt irgendwo in Polen, dann ist so, ja geil, ich kann halt einfach für die Hälfte trotzdem ein leiseres Leben führen, weil einfach Miete und so weiter halt viel geringer ist.
Ja gut, das ergibt schon irgendwie Sinn. Irgendwie habe ich das so Aber irgendwie habe ich so gedacht, dass es da so, wie soll ich sagen, dass es da so europäische Gehaltskämpfe quasi gibt, dass du weißt, ein europäischer Entwickler verdient so und so viel, aber das ist schon eher, aber es macht ja total Sinn, das ist ja total wichtig, wo du wohnst und was da so das Bruttoinlandsprodukt ist und keine Ahnung was, wie teuer du leben musst. Und danach
es gibt doch bestimmt Leute, die in Deutschland sagen, hey, ich mach dir das für die Hälfte, so gefühlt. Ja. Aber das ist auch oft so halt, dass ich das so ein bisschen, im Zweifel hast du als Entwickler ja auch die Chance zu sagen, ja gut, wenn ich das Projekt mache, dann statt halt zu sagen, ich mache es halt günstiger, mache ich es halt für wen anders, für den gleichen Preis. Und solange das halt noch da ist, entwickelt sich der Preis auch nicht nach unten. Im Zweifel. Ja.
Hättest du so eine prozentuale Einschätzung, wie viel als Freelancer arbeiten und welche festangestellt sind, so? In Deutschland, in irgendeinem Faktor, den du quasi einschätzen kannst?
Super schwierig. Ich kann so aus der so vom Gefühl her, also ich kenne halt viele Entwickler, die halt einfach von sich aus selber sagen, sie hätten gerne den Luxus des Freelancers. Mhm. Aber wie viel das in Prozent ist, weiß ich nicht.
Okay. Nee, kein Problem.
Das ändert sich ja auch ständig. Ne? Also viele Leute sind dann Freelancer und dann kriegen die aber, ne, gehen doch in die Festanstellung oder wieder zurück und so weiter, je nachdem.
Mhm. Habe ich schon mal von gehört.
Man munkelt, das ist so ein Ding.
Alrighty, dann lass uns noch die letzten Sonnenstrahlen genießen.
Yes.
Schwing mich gleich aufs Rad und du hoffentlich arbeitest noch ein bisschen auf dem Balkon vielleicht.
Ja, genau. Gute Idee. Mach ich's. Ja. Viel Spaß beim Yoga.
Merci.
Viel Spaß beim Radeln. Viel Spaß beim Sandwich.
Merci. Oh ja.
Ciao. Peace out.